Yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackie, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ja, heute haben wir einen tollen Gast, der immer mal wieder gerne von mir ins Herrenspielzimmer geholt wird oder auch früher bei Swing the Talks war. Hintergrund ist, dass er einfach ein Experte in vielen Bereichen ist, was ich auch so ein bisschen bewundere, weil Azurios sich wirklich in jedem scheiß Nerd-Bereich auskennt. Ich weiß auch gar nicht, wie er das macht. Aber wir werden davon heute profitieren. Atze, schön, dass du da bist.
Moin.
Ja, Atze haben wir direkt aus Konstantinopel hinzugeschaltet. Hab bitte ein bisschen Verständnis. Atze scheint nicht das beste Mikro zu haben, aber in diesem Fall sehen wir darüber hinweg und werden trotzdem viel Spaß haben. Ja, Dennis habt ihr schon kichern hören, dreckig. Das ist sein Trademark. Dennis ist auch da. Schön, Dennis, dass du auch trotz deiner Erkältung hier heute dabei bist.
Schönen guten Abend. Ich habe mir vorhin extra noch alles reingepfiffen, was der Medizinschrank bietet.
Und das wäre? Also außer deine üblichen Drogen?
Also ganz ehrlich, ich habe mir Nasenspray reingeballert. Ich habe eben gerade einen Liter Wasser getrunken. Und wie heißt hier so Vic Vaprub.
Ah ja, okay, also das Übliche.
Das Übliche,
ja. Okay. Ja, ihr Lieben, ich gucke nebenbei mit einem Auge Deutschland-Schweiz. Lustigerweise habe ich den ganzen Tag heute gedacht, ich glaube, dass die deutsche Nationalmannschaft heute gegen die Schweiz nicht gewinnen wird und wir mal wieder die Grenzen aufgezeigt kriegen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich bei diesen ganzen, in Anführungsstrichen, Experten, die davon reden, dass Deutschland ja eigentlich Mitfavorit auf den WM-Titel ist, also wirklich nur die Augenbrauen hochziehen kann. Und ich nicht der Meinung bin, dass wir in irgendeiner Weise Mitfavorit auf dem WM-Titel sind. Ich sage jetzt mal voraus, und ich lag mit meinen WM-Tipps immer sehr, sehr gut. Ich habe, glaube ich, bei den letzten 4 oder 5 WMs immer vorher richtig den Weltmeister vorausgesagt. Mein Tipp dieses Mal ist Frankreich. Viele sagen ja Spanien, weil die ja bei der Europameisterschaft einfach so bärenstark waren. Aber ich glaube, dass Frankreich den besseren Kader hat, was die jetzt in der Woche im Freundschaftsspiel mit Brasilien angestellt haben. Und man sich mal die Aufstellung anschaut, da ist so viel individuelle Klasse. Ich glaube, das können nicht mal die Spanier knacken. Aber wie, nochmal zurück zur deutschen Mannschaft. Also mein Tipp ist, dass wir, keine Ahnung, Achtelfinale, Viertelfinale, also Viertelfinale sehe ich schon mal gar nicht eigentlich, aber spätestens im Viertelfinale ausscheiden werden. Das Gerumpel, was sie jetzt gerade gegen die Schweiz wieder zeigen, ist typisch. Ich verstehe auch nicht, dass unser Bundestrainer, ist immer so, ne? Wenn WM oder so ist, ist jeder irgendwie Bundestrainer. Aber ich tue mich sehr schwer mit einer Mannschaft, in der Leon Goretzka spielt, beziehungsweise Sané jetzt wieder. ich weiß, Bono würde das anders sehen, irgendwie, der ist ja ein riesen Sané-Fan, aber ich kann mich an kein gutes Spiel erinnern von Leroy Sané, vor allem nicht in der Nationalmannschaft. Und es ist ein furchtbares Gerumpel, was mich auch so ein bisschen, entschuldige, dass ich jetzt gerade so ein bisschen über Fußball rede, Atze, aber ich muss es mal eben loswerden. Was wollte ich jetzt sagen? Shit. Also, wie gesagt, ich habe vorher gedacht, heute ging, oh, jetzt fällt gerade das 1-1.
Okay, Tat gemacht.
Ist typisch. Also, ich bin einfach mit dem ganzen Bayern, mit dem Bayern-Fetisch von unserem Bundestrainer nicht einverstanden. Und die Aufstellung ist, keine Ahnung, immer wieder die alten Säcke, die schon mehrfach versagt haben, irgendwie. Ist die Frage, haben wir nichts Besseres irgendwie? Naja, also, was ich mir auch wünschen würde, ist, dass so ein Kimmich irgendwie sich mal im Dienst der Mannschaft stellt. Er spielt heute in der Viererkette außen, aber er will ja unbedingt im Mittelfeld spielen. Und jetzt hat der Bundestrainer ihm irgendwie einen Kompromiss zugestanden, hat gesagt, okay, wenn wir im Ballbesitz sind, darfst du ins Mittelfeld vorrücken. Wenn der Gegner anläuft, dann bist du bitte außen auf der Viererkette. Das hat gerade beim 0-1 überhaupt nicht funktioniert. Da war nämlich die ganze linke Seite frei, weil Deutschland in der Vorwärtsbewegung war und dann irgendwie den Ball verliert. Und plötzlich ist Kimmich irgendwo im Mittelfeld und die ganze linke bzw. rechte Abwehrseite ist frei. eine einzige Katastrophe. Und ich glaube auch nicht, dass wir dieses Spiel gewinnen werden, auch wenn wir jetzt gerade glücklich irgendwie das 1-1 gemacht haben. Lange Rede, kurzer Sinn, was ich positiv finde jetzt im Vorschau zur WM, ist, dass in der Woche wurde die Magenta-Crew vorgestellt für die WM.
Ach, sind das dann die Box-Moderatoren, oder?
Ja, nicht nur, sondern also Magenta hat ja die exklusiven Rechte für die WM, darf alle Spiele zeigen. Also wirklich auch, keine Ahnung, Elfenbeinküste gegen Zimbabwe oder was weiß ich, was da so für Gurkenspiele uns bevorstehen, weil ja die WM aufgestockt wurde, um noch mehr Spiele und um noch mehr Geld zu machen. Mhm. Die haben ein richtig geiles Team, muss ich sagen. Ich bin ja eigentlich jemand, der immer sagt, ich brauche diese ganzen Drumherum-Dinger nicht irgendwie, aber in diesem Falle ist das wirklich schwer, daran vorbeizugehen. Ich habe Magenta auch kostenlos in meinem neuen Oh Mann, jetzt startet hier gerade in Werbung. Ja, also darüber muss ich auch noch reden. RTL Plus. Also die Crew ist einfach super geil. Also die Experten sind, jetzt haltet euch fest, Jürgen Klopp, Thomas Müller und Mats Hummels. Das ist natürlich echt geil. Und die haben eine Pressekonferenz in dieser Woche gegeben, wo die auch schon irgendwie aufgespielt haben. Die Kombination Klopp und Müller war einfach total großartig. Dann hast du Wolf Fuß als Kommentator. Das ist natürlich die Creme de la Creme, ne? Besser geht's eigentlich nicht. Da können alle anderen zumachen. Ich meine, ich finde auch irgendwie die Kombination Kramer und Mertesacker ist, glaube ich, ZDF ganz ordentlich. Aber da ich sowieso Magenta umsonst habe, mit meinem Telekom-Vertrag werde ich mir zum ersten Mal die ganze WM bei Magenta anschauen, weil das einfach eine geile Crew ist. Das mal so nebenbei. Auch wenn wir, wie gesagt, mit dem Titel nichts zu tun haben werden. Dann möchte ich euch, also das zum Fußball. Hast du noch was hinzuzufügen, Dennis? Ist noch irgendwas?
Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich freue mich tierisch darüber, wenn da Klopp dabei ist. Ich habe auch Magenta. Ich habe es, glaube ich, noch nie benutzt. Mal gucken, wo der.
Ich auch nicht.
Der Zettel auch? Rumfliegt mit den Login-Daten oder keine Ahnung.
Na, erstmal gab es da bei der EU nicht, bei der EM nicht viele Probleme mit Magenta, dass das immer abgestürzt ist und nicht korrekt lief?
Das kann sein, das weiß ich nicht, weil ich es an der WM nicht geguckt habe. Aber ja, ich meine auch irgendwas, dass es anfangs Probleme gab, ja. Ja, muss man mal abwarten. Ja, muss man mal abwarten. Also, ich habe Bock drauf und freue mich auch auf die WM. Und es wird bestimmt wieder schön. Auch wenn es in den USA ist und ja, immer wieder Boykottaufrufe gestartet werden, aber am Ende sind dann doch wieder alle da. Sag mal,
Ich hab's ja gesagt, ich habe die letzten WMs boykottiert. Ich habe das eiskalt durchgezogen. Wenn Donald Trump mir hier zu viel Schabernack treibt, werde ich auch diese WM nicht gucken. Das ist
ja, wenn du konsequent bist, müsstest du das eigentlich machen, weil mehr Schabernack als Donald Trump ist schwierig. Ja.
Na, also dementsprechend mal gucken, ob ich die schauen werde, aber ich hätte schon Bock auf so einen Klopp. Boah, ich stelle mir das unheimlich geil vor. Klopp ist ja jetzt, ich sag mal, der ist ja nicht lustig. Also das ist ja ein wirklich witziger Vogel so an sich. Und das, was ich von Thomas Müller mitbekomme, gibt's irgendwen, der Thomas Müller nicht mag? Also so von den Bayern-Spielern der letzten, keine Ahnung, ewig, bis in alle Ewigkeit. Thomas Müller ist doch wohl einer der Top-Sympathieträger jemals.
Finde ich auch. Ich habe auch extrem viel Respekt vor dem. Ist ein geiler Typ.
Das ist der Einzige, dem ich jemals geglaubt habe, wenn der in so Nutella-Brot beißt, dass er das wirklich ist. Wirklich der Einzige. Hätte Manuel Neuer jemals eine Coke Zero getrunken. Das kann nie im Leben, aber Thomas Müller.
Wenn das die wichtigen Fragen im Weltfußball sind, dann ist ist alles in Ordnung. Ja. Also was ich nochmal kritisieren wollte und beziehungsweise mal diese Frage in die Runde werfen wollte, guckt eigentlich von irgendjemand von euch noch lineares Fernsehen in irgendeiner Form?
Nee.
Nein.
Ja, ich nehme mich halt auch nicht.
Ich habe seit 2005 keinen Fernseher mehr gehabt, 2005, 2006 oder so. So wie es mit World of Warcraft mit der Sucht so richtig losgeht. Und wir haben auch keinen Anschluss dafür oder irgendwie sowas. Ne? Das Linearste, was ich wahrscheinlich habe, ist ARD und ZDF-App auf dem Smart-TV.
Mhm.
Das war's.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob das über in der Form, wie es jetzt ist, überhaupt noch Sinn macht. Ja? Also für mich war das gerade wieder ein Kulturschock. Leider hat RTL die Rechte an den Freundschaftsspielen der Nationalmannschaft. Und Deutschland gegen die Schweiz heute läuft halt auf RTL, beziehungsweise auf RTL Plus. Und RTL Plus habe ich halt auch mit meinem Telekom-Vertrag umsonst. Und ich schalte gerade ein und dann läuft erstmal eine Minute Werbung von RTL Plus.
Oh.
Dann ist das vorbei und da läuft nochmal Werbung, die gerade auf RTL läuft. So, und das, ey, ganz ehrlich, in einem Zeitalter von Netflix und Streaming und so weiter, das kannst du dir nicht mehr geben, ey. Ich war so genervt, dass ich echt fast ausgeschaltet habe, weil irgendwie die Werbung kein Ende nahm. Das kannst du 2026 einfach nicht mehr bringen, ey. Also unerträglich, ich hab mich da mega drüber aufgeregt. Also wirklich. Was sollen sie machen? Sie müssen sich finanzieren, aber es ist echt hart. Wirklich.
Aber das ist ja ein Rückschritt. Wenn du lineares Fernsehen normalerweise guckst und du machst das an, dann läuft ja keine Werbung während der 45 Minuten Spielzeit.
Das tut's ja auch nicht.
Aber du hast doch gerade gesagt, du hast es angemacht und es kam direkt Werbung.
Ja, ja, das war aber vor dem Spiel, vor der Vorberichterstattung.
Vor dem Spiel, okay.
Ja, aber
okay,
es ist auch ja. So, es ist auch immer noch so, wenn ich es jetzt neu anmache, muss ich trotzdem wieder eine Minute Werbung von RTL Plus gucken. Ne?
Auch das während das Spiel läuft?
Ja, ja. Ja, das ich habe bei mir hakt's ab und zu mal, so wie gerade, als hier die Werbung losging. Mhm. Dann, wenn ich dann reloade, hast du wieder eine Minute Werbung. Es ist schon, also, sehr, sehr hart zu ertragen. Ich weiß nicht, ob man das digitale Fernsehen nicht mal in irgendeiner Weise neu erfinden müsste. Also, weil, das geht nicht mehr.
Schaust du dann, eine Aufnahme, weil es ja nicht live wird, wenn da Werbung dazwischen davor ist, oder läuft das dann einfach weiter und du verpasst was?
Ich verpasse, ja. Ja, ja, ja. Das ist ja das
Essen. Das ist mal richtig dreckig.
Gerade eine spannende Szene, Alter, auf einmal hakt mein RTL Plus, ne? Passiert einfach gar nichts mehr. Das ist ab und zu bei RTL Plus so. Ist halt nicht irgendwie so richtig geil. Und dann muss ich reloaden, beziehungsweise einmal neu laden. Und dann ist erstmal wieder eine Minute oder eine 45 Sekunden Werbung oder 50, glaube ich. Zum Glück ist das, da muss ich ehrlich sagen, da zahle ich lieber irgendwie Streaming. Apropos Streaming. Sag mal, habt ihr mitbekommen, dass Sky jetzt gerade, das klingt, jetzt würde ich jetzt wieder Werbung machen in irgendeiner Form. Nein, ich habe keine Kooperation mit Sky. Aber dass es momentan Sky mit allem drum und dran für 29, also für 30 Euro gibt.
Habe ich nicht mitbekommen, um ehrlich
ja,
zu sein.
Ja, ich ja.
Habe ich gehört.
Und ich habe zum ersten Mal seit gefühlt 100 Jahren habe ich Sky wieder abonniert. Weil ich gerne wieder Fußball gucken möchte. Und
ist ja. Das dann mit Serie, Film, allem drum und dran?
Mit allem drum und dran. Mit dem ganzen Sportpaket, mit dem Entertainment-Paket, mit Netflix umsonst. Also die Werbeversion von Netflix. Alles für 30 Euro. Da ich sowieso Netflix habe wegen der WWE, sind das also quasi nur 20 Euro, die ich für die Bundesliga bezahle. Und das finde ich echt fair. Und vor allen Dingen habe ich das Gute, dass ich endlich wieder da kriegst du so eine Internetbox von Sky dazu. Und dann kannst du eigentlich wieder auf dem Fernseher gucken irgendwie. Ich habe bisher immer Fußball am Rechner gucken müssen. Und das ist jetzt vorbei. Sky Go und so weiter ist auch dabei. Also kann ich echt nur empfehlen. Aber es ist echt lustig, ne? Die haben ja die Rechte an allem verloren. Wahrscheinlich auch deshalb diese Aktion, ne? Ich habe mal geguckt bei Serien und so weiter. Das ist natürlich die geilen Serien, die sie hatten, diesen ganzen HBO-Content. Der ist natürlich jetzt bei HBO Streamings, beim Streaming Service. Ich weiß gar nicht, wie der heißt gerade. Aber,
HBO Plus oder so, ne?
Ja, irgendwie so.
HBO Max.
Max, danke. Max, also, dass du das wusstest, war klar. Die haben halt nicht viel mehr, ne? Die haben halt, also größtenteils. Aber für mich ist es eh nur interessant für Bundesliga. Und ich kann mich wieder gemütlich in den Sessel setzen und das am Fernseher gucken und muss nicht irgendwie, immer am Rechner hängen. Das finde ich ganz, ganz schön und ja. Im Prinzip, wie gesagt, wegen Netflix zahle ich nur 20. Von daher habe ich das mal gemacht. Man muss immer nur aufpassen, weil die immer so ein bisschen ätzend sind, weil das Abo verlängert sich dann nach, also du kaufst quasi für ein Jahr und im 13. Monat kostet dann auf einmal 75, da musst du also rechtzeitig kündigen. Ich glaube, da kann mir vorstellen, dass es der eine oder andere vergisst. Und deshalb. Kannst
du dich jetzt schon kündigen?
Ja, habe ich versucht, aber die Hotline war so voll. Ich werde das aber jetzt in nächster Zeit, ich habe es mir auf den Zettel geschrieben, ich werde es auf jeden Fall kündigen, damit mir das nicht passiert. Aber ja, vielleicht kleinen Tipp für alle Fußballfans. Das ist ganz okay, finde ich, für die Bundesliga oder zumindest für die Nicht-Sonntagsspiele, die sind ja immer noch bei DAZN und die haben immer noch nicht begriffen, dass sie irgendwie für 45 Euro, dass das keiner für zwei Sonntagsspiele irgendwie abonniert. Mhm. Wie dem auch sei. Das zum Thema Fußball und Sky. Und wir kommen jetzt zu interessanteren Themen. Atze, wie war für dich der Start von Midnight?
Ganz solide, viel zu tun, viel gespielt, teilweise zu viel gespielt.
Erzähl mal ein bisschen. Ich habe ich weiß nicht, ob du das Herrenspielzimmer hörst. Ich hab's.
Natürlich.
Ich hab's.
Wenn ich Zeit finde. Ich meine, du bist ein bisschen aus WoW gefallen, meinst du?
Ja, ich weiß auch nicht warum. Eigentlich habe ich jedes Addon gespielt und hatte auch immer Spaß. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie aufgrund des Sauerkrauts-Event war oder was. Irgendwie. Ich fand das auch episch, den Anfang, dass du im Silvermond campst. Ich finde die Sequenzen gut. Aber sobald es dann spielen ging, habe ich gedacht, ey, ich kann das nicht mehr. Ich weiß auch nicht warum. ich brauche wieder Zeit für mich, vielleicht kann ich es irgendwann. Von daher bin ich ganz interessiert irgendwie. Wie war das Leveln irgendwie? Wie ist jetzt gerade, wie hat die erste Season begonnen? Wie ist der Raid-Content und so weiter? Du hast gerade gesagt, geh noch ein bisschen mehr ins Detail. Wie war die Story?
Also, vom Leveln? Anfang kann man sagen, WoW ist immer noch WoW, neues Addon ändert halt nicht, wie das Spiel läuft. Das heißt, wer WoW mag, wird vermutlich auch Midnight mögen. Im Grunde ist es eine direkte Fortsetzung von TWW. Mechaniken sind gleich geblieben, minimale Anpassungen, aber in dem Bereich gibt es halt nicht so viele drastische Auswirkungen. Story-technisch würde ich sagen, ist ganz gut. Es geht einen etwas dunkleren Weg wieder, was und ein bisschen kriegerischen Weg, mit halt Schlacht um Silbermond und alles drum und dran. Die einzelnen
Level. Kann ich kurz was fragen?
Ja.
Ich habe das nicht so ganz verstanden. Silbermond ist ja ein Hordengebiet, ne? Aber das wird sich jetzt als Mutual City geteilt, oder?
Ja, es gibt einen Hordendistrikt, wo nur die Horde rein darf. Die haben auch ein eigenes Gasthaus, eine eigene Bank und alles.
Distrikt wie in Ghetto?
Oder? Distrikt wie in. Die Map ist da rot eingezeichnet, alle Häuser sind rot, aber okay. Es ist genauso hübsch wie der Rest der Stadt. Ist okay. Jetzt, ist es immer noch eine Hordenstadt. Und das merkst du auch, wenn du als Allianz die Stadt rennst und du Wachen fragst. Manchmal spucken die dich an oder sagen, dass du dich verziehen sollst.
Ich dachte, /Spit wurde entfernt.
Ja, die machen halt so Emotes. Also ja. Die Leute sind nicht froh darüber, dass die Allianz da ist, aber es ist halt notwendig.
Okay.
Da aber ist nicht dieser Konflikt jetzt endlich mal erledigt? Da hat doch Blizzard eigentlich Wert drauf gelegt, dass das so ist. Ist es also immer noch geteilt, ja?
Ja, schon. Halt nicht so krass und deshalb wird die Allianz dann auch geduldet und sie hilft halt, was notwendig ist. Besonders, weil viele davon sind Paladine und Priester und so weiter und das hat das Licht gegen Schatten. Das heißt, die müssen da sein. Aber ohne die wäre es halt ein Problem.
Okay.
Auf so einer Qualitätsskala, ne? Als wir damals alle zusammen ja quasi Dragonflight gespielt hatten, hatten wir alle unheimlich viel Spaß, ne? Du hast dann ja auch mit Steve und mit Tero und so mitgeradet. Und das ist jetzt mein letzter Benchmark. Ich fand den Beginn von Dragonflight super cool. Wahrscheinlich auch, weil das durch die Community getragen wurde und wir hatten halt diesen geilen Freitagsabends-Raid. Das war alles geil. Aber Dragonflight behalte ich halt nur wegen diesem ersten Tier in sehr, sehr guter Erinnerung. Ist der aktuelle Raid-Tier beziehungsweise Season 1 in, wie auch immer dieses Addon jetzt gerade nochmal heißt, so gut wie Dragonflight oder ist er nicht so?
Das kann man noch nicht 100% beantworten, weil Blizzard ist vielleicht weird dieses Mal. Normalerweise ist es so, wir haben einen Raid.
Ja.
Und den läufst du durch. Jetzt haben wir drei Raids. Wir haben einen, davon sind zwei bereits verfügbar. Der dritte kommt am 1. April.
Wie wird das dann geregelt beim World First?
World First läuft. Jede Raid hat eine eigene Ruhmeshalle für Kills und so weiter.
Okay.
Aber im Grunde ist der eine Raid-Boss, ist halt so ein Onyxia-Gruhl-Verschnitt, wo nur ein Boss drin ist.
Mhm.
Der zählt so ein bisschen zu dem Rennen jetzt in dem 6-Boss-Raid drin mit. Und das ist auch soweit clear. Da war ein bisschen leicht. Bisschen leicht.
Schon gewundert, ja. Team Liquid, ne, hat wieder gewonnen?
Ja. Ja. Die haben wieder gewonnen. Die waren zwei Encounter vor dem Rest. Was halt leicht ein bisschen unfair ist. Die sind in Nordamerika und wenn die in Nordamerika sitzen, haben die halt 12 Stunden früher Zugang zum Raid als EU. Und wenn der Raid dann halt besonders leicht ist, merkt man es halt. Die sind halt so durchgerannt und die brauchten beim Empress auch nur 35 Versuche. Wie gesagt, etwas leicht, dieser Content dieses Mal. Zumindest für Top-Gilden. Aber Rennen ist halt noch nicht vorbei. Wir haben den finalen Raid, der absichtlich meinte, Blizzard ist ein bisschen schwerer, weil halt mit einbezogen wird, dass du eine zusätzliche ID hast, um in den anderen Raids Gear zu farmen. Also mal sehen, wie es da ist. Plus es hat ein neuer Raid, eine eigene Ruhmeshalle, das heißt, da kann selbst Gilden, die bisher verloren haben, vielleicht mit Glück doch nochmal gewinnen.
Aber du würdest ja irgendwie sagen, dass es ein Overall-Gewinner für dieses World First Race gibt. Würde man dann eher sagen, dass es dann dieser nächste Raid ist, der nächste Woche kommt, weil da wird ja einkalkuliert, dass die Leute sich ein bisschen Gear gefarmt haben und dementsprechend wird der ja wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein?
Ja, der wird schwieriger sein und der Gewinner des übergeordneten Rennens, also der ersten Season, ist dann halt, wer auch immer den finalen Raid cleart.
Okay.
Ansonsten für Leute, die nicht Mythic gehen, Dungeon-Bosse sind interessant, Raid-Bosse sind interessant, nicht zu schwierig, nicht zu komplexe Mechaniken, weil Blizzard hat ja zwischen TWW und Midnight so ein bisschen die Add-ons gepurged und Bosse sind jetzt darauf aufgelegt, dass du nicht mehr unbedingt Add-ons hast, die automatisieren, wo du dich hinbewegen sollst oder so. Aber ich mag die Encounter soweit alle. Und halt der Raid, die Lernspitze, das Ende ist halt gut. Weil wir tatsächlich verlieren.
Hä?
Also du besiegst den Boss, aber das Ziel vom Xalatar, von dem Bösewicht, wird trotzdem erfüllt. Also die Horde und die Allianz, die versuchen das zu stoppen, verlieren.
Krass. Mit einem
Wer?
Cliffhanger.
Nicht unbedingt, so ein bisschen.
Okay.
Also, wer
Kaufen? Zu
Midnight anfängt, der
unflexibel.
sieht ja, da ist der Sonnenbrunnen und da ist ein großer goldener Strahl, der in den Himmel schießt,
Ja,
während ein
das habe
großer
ich sogar
dunkler
gesehen, ja.
Strahl von oben kommt und versucht, den zu verderben. Und wir gehen halt in die Leere rein und dahin, wo dieser Lernstrahl herkommt und versuchen, den abzuschalten.
Ah ja.
Gelingt uns nicht. Xalatav gewinnt. Für Leute, die spielen wollen, spoilere ich jetzt mal nicht, was genau passiert, aber wir
Okay.
verlieren auf jeden Fall. Und der große lila Strahl bricht halt durch den Lichtstrahl, der von unten kommt, trifft den Brunnen, alles explodiert und der Sonnenbrunnen wird in den Lernbrunnen oder Dunkelbrunnen verwandelt
Ah.
und ganz Silbermond ist halt jetzt für 2 Wochen dunkel.
Krass.
Also das ist wie, wer sich an Legion erinnert, am Ende vom zweiten Season der Raid Tomb of Zagaras, danach hat sich der Himmel geändert und man sah Argus im Himmel.
Stimmt.
Ja, das ist ähnlich, nur halt, du siehst diesen riesigen lila Strahl, der vom Himmel kommt und halt den gesamten Bereich von Silbermond leicht lila färben, die Musik ist deutlich dunkler und die NPCs sind ein bisschen deprimiert.
Okay.
Und irgendwie alle Paladine sind gestorben, bis auf 7. Da hast du danach so eine tolle Kampagnenquest von wegen, okay, rette Anduin, rette Alansus Foul, und dann rette 4 random NPCs, die rumstehen und alle anderen sind tot.
Das heißt, auch die Großen, also keine Ahnung, wie heißt der Papa von Arator? Mir fällt es gerade nicht ein.
Das wäre ein Spoiler, weil der ist im Raid mit dabei und dem passieren Dinge.
Okay.
Gibt es echt
Und
Leute, die sich für sowas interessieren wie Spoiler in der WoW-Geschichte?
bestimmt.
Für manche schon. Also ich kann es ja gerne erzählen. Dann folgen jetzt Spoiler für alle Leute, die es nicht wissen wollen. Also der finale Kampf ist, Xalatav nimmt Alleria gefangen und Alleria hat seit Legion so eine dunkle Naru in sich drin, weshalb sie mit so viel leeren Energie rumrennt. Und Xalatav benutzt den Dolch, der nach ihm benannt ist, sticht in Alerias Rücken rein, zieht den Naru raus und benutzt den dunklen Naru halt, um diesen leeren Strahl aufzuwerten. Alles explodiert und man sieht die Spieler, Arathor, Thoralion und Alleria, die halt einfach in die Leere fallen. Arathor und die Spieler werden rausteleportiert, während Alleria und Thoralion einfach in die Leere fallen und verschwinden.
Krass. Was ist
Nachdem sie
mit?
halt mit einem Dolch in den Rücken gestochen ist und vielleicht bewusstlos und oder tot am Boden lag.
Okay. Und was ist mit dem Leader von Silvermond? War der auch dabei? Fällt der Name natürlich auch gerade wieder nicht ein.
Das der mit der Augenklappe?
Ja, Lorthemar, nee, der war nicht dabei. Der sitzt noch immer in Silbermond und ist dafür zuständig, die Stadt zu verteidigen. Die Kampagne nach dem Raid ist, weil die erste Season ist so ein bisschen, wir bringen all die Elfenvölker von WoW zusammen. Also musst du dann, weil bisher waren es halt nur Blutelfen, musst du ausziehen und die Hochelfen und die Nachtelfen und die in Suramar leben, musst du alle ansprechen gehen und die schicken dann alle Truppen, um den Brunnen zurückzuerobern. Und danach ändert sich die Stadt halt erneut und du siehst einen Haufen Nachtelfen und Kuschelbäume und Truppen rumstehen. Und die bereiten sich halt auf die Schlacht vor. Und die Schlacht, der Marsch auf Qu'Adernas, wo der Sonnenbrunnen ist, ist halt der nächste Raid.
Geil, jetzt habe ich Bock, das zu spielen, du Arsch. Ja, ich bin so empfänglich, weil ich die Lore so geil finde. Irgendwie, das spricht mich total an. Cool. Oh Mann, dann gucke ich gleich doch mal rein. Wenn
Fast
es
der
nicht das alte
Liebsten.
Spiel wäre, Alter. Wenn es nur nicht das alte Spiel wäre. Die Lore, die catcht mich immer. Sag mal, ist eigentlich, Atze, ist eigentlich Arathur der neue Posterboy, der neue David Beckham in WoW? Wirkt alles sehr auf ihn zugeschnitten, das Addon, oder?
So ein bisschen, es steht auf jeden Fall im Vordergrund. Die Levelgebiete sind interessant, weil du hast den Immersongwald, du hast Zulaman, du hast die Lernbereich und Haranir-Bereich. Und du hast eine spezielle. Arathor ist ein eigenes Questgebiet im Grunde. Also wenn du bist an der Karte und du kannst aussehen, okay, ich bin 80, ich habe meine Einstiegskampagne durch, wo will ich hin? Und du hast dann die Option zu sagen, okay, ich gehe einfach mit Arathor und ziehe mit ihm durch alle Zonen und sehe, was er so treibt. Was storytechnisch durchaus relevant ist.
Okay,
Aber
kommt
von
da noch
allen.
mehr? Ach so.
Ne, von allen Zonen würde ich sagen, Zulaman ist mein Favorit, weil ich mag Trolle. Also Trolle ist cool.
Okay. Ich habe auf meinem Blog das Buch, das quasi die Vorgeschichte zu Midnight verlinkt, Blutsbande heißt das. Da ich weiß, dass du an allen Fronten kämpfst, nerdtechnisch, lohnt sich das zu lesen?
Ja und nein.
Das hilft mir jetzt nicht.
Ja, es ist ein Problem in der Lore war früher immer, dass du ein Buch lesen musstest, um zu verstehen, was passiert. Du musstest vor WoD das Garrosh-Buch lesen, damit du verstehst, was passiert. Weil halt alle relevanten Sachen, warum haben wir plötzlich eine parallele Zeitlinie in dem Buch erklärt wurde, nie im Spiel.
Okay.
Und das Buch ist halt nicht so. Das Buch ist ein persönliches Familiendrama rund um Aleria, Thorallion und Arathor.
Okay.
Die gemeinsam halt ausziehen, Abenteuer erleben, beinahe sterben, sich dann ein bisschen verkrachen und wieder zusammenkommen. Es ist ein einigermaßen gutes Buch, würde ich sagen. Aber man muss es halt nicht lesen. Das ist wichtig daran.
Ich habe das Buch mit Garrosh und dem Prozess und so weiter auch gelesen. Ich fand das auch gar nicht schlecht, wenn ich mich zurückerinnere. Übrigens für alle, die Bock haben, ja, was weiß ich, die alten WoW-Bücher sich reinzupfeifen und sagen, so wie ich, oh, lesen passt nicht irgendwie in meinen Tagesablauf, ist schwierig. Ich habe gesehen, dass, wie heißt diese große deutsche nee.
Audible?
Audible, danke, genau. Die haben jetzt irgendwie viele WoW-Bücher vorgelesen, ne? Für alle, das habe ich durch Zufall entdeckt, zum Beispiel irgendwie das Lich King-Buch oder so, kann man da sich jetzt vorlesen lassen. Ne? Wenn so Leute so lesefaul sind wie ich, ist das vielleicht ein ganz guter Tipp. Wollte ich mal so nebenbei einfließen lassen.
Die haben auch für mich ganz gute Sprecher. Und ich glaube, es gibt
Ja.
mehr Englische noch mal, wenn man sagt, mir ist egal, was es ist, ich kann Englisch, dann kann man sogar noch mehr hören. Aber das ist eine gut, durchaus solide Option, wenn man nicht selbst lesen will.
Genau. Gut, Atze, wenn du schon mal hier bist, habe ich gedacht, reden wir auch über Blizzard Entertainment, weil du ja sehr oft ein Fürsprecher bist. Was würdest du sagen, wenn wir das Jahr 2026 uns anschauen bisher? Wo steht Blizzard? Hat sich irgendwas durch die Übernahme von Microsoft verbessert, geändert? Wie siehst du den ganzen Franchise oder die verschiedenen Franchises, die sie haben aktuell? Bist du zufrieden?
Oh, das ist keine simple Frage und
Ist
kein.
so.
Ja, ich würde sagen, dass sich durch die Übernahme von Microsoft tatsächlich Dinge geändert haben und vielleicht zum Positiven. Also, es gibt immer wieder Gerüchte, dass sie StarCraft zurückbringen, was ohne Microsoft vermutlich nicht passiert wäre. Das lege ich als guten positiven Punkt aus. Es wirkt so, als dürften die Blizzard-Teams tun, was sie tun wollen, was ich ebenfalls einen positiven Punkt auslege. Und es gab seit 2 Jahren keine Berichte mehr über belästigte Frauen oder andere Sachen, was ich ebenfalls als positiven Punkt auslege.
Wir haben ja sogar eine Union jetzt bei Blizzard, ne, seit Januar 2026.
Die haben mehrere, die
Ja.
einzelnen Teams sind in Gewerkschaften organisiert, was Microsoft offiziell erlaubt und unterstützt,
Ja.
was bei Activision nicht der Fall war, dementsprechend auch eine positive Sache.
Gut, aber was ist mit den Sachen, die uns persönlich wichtig sind? Ich bin jetzt mal wirklich ein oberflächliches Arschloch. Mich interessiert das ein Scheißdreck, das alles. Mich interessiert, was ich als Kunde am Ende irgendwie für einen Content bekomme. Und da, also ich will jetzt nicht immer der Schwarzmaler sein. Was sie mit Diablo 2 gemacht haben, fand ich absolut awesome. Einfach zu sagen, okay, es gibt immer noch so viele D2-Spieler und die Fanbase ist ja vielleicht nicht riesig, aber die ist immer groß genug noch. Wir machen jetzt irgendwie zum, keine Ahnung, 100. Geburtstag, ich weiß auch nicht mehr genau, welches das war, machen wir irgendwie eine neue Klasse und machen viele coole Änderungen, Quality of Life Änderungen und so weiter. Man sagt, zumindest was die Content Creator, die schon reingucken durften, so erzählt haben soll, dass dass Diablo 4 Add-on richtig awesome werden und das Spiel noch mal die nötige Tiefe geben, die es dringend braucht. Stichwort Skillbaum und so weiter. Also da gibt es schon viele gute Änderungen, finde ich. Siehst du das genauso, Atze?
Würde ich auch so sagen, ja. Also nach dem, was man vom Addon bisher sieht, die Talentbäume, die Rückkehr von dem hodratischen Würfel, Lootfilter für Leute, die ihn brauchen, der Warlock als Klasse sieht ganz gut aus, die Rückkehr von Zed theoretisch, also es sind halt keine Zed-Rüstungen, sondern mehr so Zed Juwelen und Edelsteine, die man anlegt für Z-Boni. Es sieht alles sehr gut aus, würde ich sagen. Wie es sich am Ende spielt, muss man natürlich sehen. Aber ich würde sagen, dass das am Ende durchaus eine Aufwertung für Diablo 4 darstellt. Und die anderen Diablo-Spiele profitieren auch davon, wenn Diablo 4 gut wird. Weil, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, die haben letztes Mal erklärt, wie Blizzard mit seinem Diablo-Franchise umgeht und wie die Spieler das spielen. Habt ihr das gehört?
Nee,
Weiß
ehrlich
ich
gesagt
nicht.
nicht.
Remind mal.
Also, der Punkt ist, dass immer, weil es halt alles Season-Spiele sind, eine neue Season in Diablo 4 startet, alle Leute spielen Diablo 4. Das hält ein paar Wochen an, dann startet eine neue Season in Diablo 2 und alle springen zu Diablo 2. Das hält ein paar Wochen an. Und dann springen alle zu Diablo 3, weil da die Season gestartet ist. Und dann tüngelt das so ein bisschen vor sich hin, bis er dann die nächste Season in Diablo 4 spielt. Blizzard hat erkannt, wie sehr die Diablo-Spieler, die einfach Diablo mögen, zwischen den einzelnen Titeln hin und her springen, weshalb die jetzt ihre Season auch aufeinander abstimmen, dass die halt nicht zu zeitgleich starten.
Klingt gut, ja.
Das ist auch der Grund, warum der Warlock in Diablo 2 drin ist. Weil Blizzard sieht, okay, Leute spielen Diablo 2, wir packen ihn rein und wir machen es zu einem Zeitpunkt, wo halt die Leute nicht so viel Diablo 4 spielen. Oder Diablo 3.
Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgekriegt, aber ich zweifle, dass das alle sind, weil, also, ja.
Er wird auf jeden
Nicht alle,
Fall.
aber ein Großteil halt.
Okay.
Genau, was Atze meint, ist Cross-Sectionality, ne? Also wenn du ein Diablo 2-Fan bist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du auch 3 und 4 gekauft hast. Und wenn du dir dann bei 2 halt dich zu Ende gescratcht hast und den Dragon genug gechased hast, dann holst du dir das nächste High in 3 und dann in 4 und dann fängst du wieder von vorne an. Was
Das
ja
müssen
zum
aber wirklich
Beispiel.
die Core-Diablo-Fans sein. Also
Genau.
ich gucke mir
Und
Diablo 3 nie an, ne?
genau, aber
Oder
guck,
Diablo
du
Immortal,
we
ne?
genau, aber du wechselst viel zwischen 4 und 2.
Das stimmt.
Ne? Und dementsprechend würdest du da reinfallen. Okay, du spielst dann halt nicht 3, aber 3 wird ja auch nicht weiter monetarisiert.
Würdest du zu 3 zurückkehren, wenn Blizzard morgen sagt, wir haben eine neue Klasse oder ein neues Feature für Diablo 3?
Schwierig. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
Ich nicht. Auf gar keinen Fall.
Manche
Ich
Leute
hätte.
würden es und deshalb, ich bin mir ziemlich sicher, dass Blizzard drüber nachdenkt, können wir die auch Diablo 3 irgendwie monetarisieren und da was reinbringen.
Ja.
würde es auf jeden Fall erwarten und vielleicht kommt da sogar was.
Sie haben es ja jetzt, Sie haben es ja angedeutet, ne, als Sie bei dieser Diablo-Geburtstagspressekonferenz haben Sie einen Cliffhanger am Ende reingebaut und haben gesagt, was meint ihr, wie die alles ausrasten, wenn wir das und das, ach nee, machen wir erst bei der BlizzCon. Also da scheinen ja durchaus größere Sachen geplant zu sein, auch für die anderen Diablo-Titel, ne?
Auf jeden Fall. Der Teaser war recht gemein.
Finde ich auch.
Meiner Meinung nach, aber mal sehen, was die dann vorstellen. Ich denke, es könnte ganz gut werden.
Ja, das sind schon Dinge, die in den letzten Jahren wirklich, also ich hätte mir nicht träumen lassen, dass die noch mal irgendwas, also ich meine, Dennis und ich, wie unzufrieden waren wir, weil irgendwie, weil wir Diablo 2 Liebhaber sind und irgendwie 10 Seasons gefühlt gar keine Veränderungen gab und keine Ahnung, mal so ein neues Runenwort reinbringen und so ist jetzt auch nichts, wo man sich totarbeitet, ne? Aber ja, jetzt haben sie was richtig Gutes gemacht, finde ich. Und sie haben ja, also ich glaube, das war in Bezug auf Diablo 2, als sie gesagt haben, irgendwie, ja, was meint ihr, wie die erst ausrasten werden, wenn sie wissen das? Und dann kam der Cliffhanger. Also da kommt garantiert noch irgendwas.
Ich meine, es war mehr Diablo im Allgemeinen bezogen.
Genau.
Ich kann mich auch irren.
Ja, ich glaube, das war Diablo 2, ehrlich gesagt. Aber ich kann mich auch irren, wie üblich, ja.
Also ich habe es auch als Diablo generell verstanden, einfach weil es nicht spezifisch genannt wurde. Vorher gar kein direkter Bezug zu einem Spiel, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und es würde auch mehr Sinn machen. Vielleicht ist es auch einfach nur sowas wie am Ende von Lord of Hatred siehst du, keine Ahnung, Diablo endlich. Irgendwie sowas.
Nein, da wird, also so, wie sie es angeteased haben, ist es wirklich was Größeres. Also, was meint ihr, wie die Leute erst ausrasten, wenn es nicht irgendwie, ja, wir sehen jetzt mal in Diablo, endlich mal Diablo. Also, das könnte sowas sein wie, wir haben irgendwie die Entwicklung an Diablo 5 hat angefangen, es könnte eine Diablo-Serie sein, es könnte ein MMO, jetzt ist mir völlig übertrieben, MMO irgendwie in der Diablo-Welt sein. Ich glaube, das ist was Größeres. Das sagt
oder
mir mal, ja.
Die gehen zurück und hören auf das, was Bill Roper damals denen geraten hat, und es wird
Nein.
Dark Souls Diablo.
Ja, da ficken sie alle Diablo-Fans mit, weil da keiner Bock drauf hat.
Ich hätte da Bock drauf. Falls du das hörst, Bill Roper, mit deinem unendlichen Reichtum, mach ein Dark Souls Diablo, ich werd's spielen.
Ich würde es auch spielen, ehrlich gesagt. Ja. Das klingt das gar nicht schlecht.
Das passt halt so gut da rein, ne? Das musst du eigentlich machen. Naja.
Nein, bitte nicht. Gut, ja.
Erzähl. Ich wollte sagen, wo wir bei Blizzard sind und was die aktuell treiben. Kurzes Wort zu der Overwatch-Sache. Von euch spielt vermutlich keiner Overwatch.
Nee. Ich habe das auch nie wieder angemacht nach 2016. Ich habe das irgendwie 40 Stunden gespielt. Dann habe ich mich gefragt, warum Headshots sind, die 6 Kilometer am Kopf vorbeigehen. Und dann war der elitäre, prätentiöse Bastard, der ich damals war, hat sich gedacht, das Spiel ist zu einfach für mich. Und dann habe ich es nie wieder angemacht.
Ich erwähne es auch nur, weil ich es halt endlos lustig finde, dass die gesagt haben, wir machen ein Sequel und wir monetarisieren das besser und wir wollen mehr Geld scheffeln. Keiner mag's. Okay, streich die 2. Wir gehen zurück zu Overwatch. Wir müssen das Spiel zurückbringen.
Das heißt What? Nicht mehr Overwatch 2?
Nein, die gehen zurück zu dem Standard Overwatch jetzt. Ich glaube, es ist schon zurück. Es ist nur noch Overwatch und es ist wieder mehr wie Overwatch 1.
Also wieder mit 6 Charakteren?
Ah, du hast beides. Beides ist drin. Du hast Optionen.
Okay.
Spielt das überhaupt noch irgendwer? Also lohnt sich das noch in irgendeiner Form?
Es scheint genug Spieler zu geben, dass Blizzard jetzt irgendwie 6 neue Helden und eine jahrelange Season angekündigt hat. Ich sehe auch immer wieder Leute auf meiner Freundesliste, die spielen. Ich kenne auch Leute, die aktiv Geld reinstecken. Dementsprechend, es scheint sich zu lohnen.
Krass, hätte ich nicht gedacht. Ich kenne niemanden, der das noch spielt. Auf meiner Freundesliste nicht einer über Jahre. Naja, vielleicht habe ich mehr WoW. Lass dich.
Overwatch war einfach für mich zumindest so ein richtig schlecht designter E-Sport. Dadurch, dass du, also zumindest als ich das damals noch so ein bisschen verfolgt habe, da war ja Meta mit, ja, Tanks sind vorne und dann laden im Prinzip alle ihre Ultimates auf, so für gefühlt 7 Minuten. Dann gibt's einen Push und dann wird sich wieder nicht bewegt für 7 Minuten. Alles, was du an Damage machen kannst, kann unendlich gegengeheilt werden. Es war mega langweilig. Und du konntest das dann auch von außen, also wenn du, das sagt man ja immer über Counter-Strike, ne? Du könntest jemanden hinsetzen, der guckt sich 7 Minuten Counter-Strike an, der versteht, worum es in dem Spiel geht. Ah, wenn alle sterben, dann hat der gewonnen, wo, ne? Und so weiter und so fort. Das ist super einfach erklärt. Wenn du Overwatch versuchst zu gucken und du hast keine Ahnung von diesem Spiel, pure Epilepsie. Ich fand, es war immer ein ganz, ganz schlecht designter E-Sport in der Hinsicht. Und auch dieses bekloppte Ding mit der Overwatch League, das hat sich so gezwungen gefühlt, ne? So Counter-Strike, LoL, Dota, die sind alle irgendwie so organically gewachsen. Und aus den Spielphilosophien und den Spielprinzipien heraus hatten dann die Communities ein kompetitives Element reingetragen. Und das kompetitive Element wird dann anders gebalanced und so weiter und so fort. Ich weiß, ich fand Overwatch war so ein richtiges. Das hat sich angefühlt halt wie so ein Corporate-Produkt. Ich fand das auch dementsprechend nicht so geil.
Weißt du, wer dir bei der Overwatch League zustimmt? Jeff Kaplan.
Ja, ist der auch kein Freund davon?
Der hat doch jetzt ein Interview gegeben dazu, ne?
Der hat mehrere Interviews gegeben, weil endlich mal sein NDA oder so gefallen ist und er jetzt ein bisschen frei ist und jetzt da durfte er erklären, wie scheiße das alles ist.
Ja, die Idee ist auch einfach verrückt, ne? Alleine, dass du sagst, okay, ihr könnt ein Team stellen, gibt uns, wie viel war es? 1 Million oder so, ne?
Ich meine, ja, das war verdammt viel Geld.
Ja, und dann hast du erstmal nur einen Startplatz. Und dann müssen die Spieler quer um die Welt reisen und hast du nicht gesehen? Boah, ich weiß, ich fand das mega, keine Ahnung, ich fand es einfach nicht gut. Und ich finde auch die Overwatch-Community, so wie ich die damals wahrgenommen habe, wahrscheinlich, weil ich einfach alt geworden bin, schon 2016 war ich schon 30, ne? Das war mir alles zu aggressiv und das war mir alles zu toxic. Ich habe an sowas einfach keinen Spaß mehr.
Ja, das ist aber auch bei kompetitiven Spielen leider oft so. Siehe LOL, Leute sind toxic. Aber laut Jeff Kaplan, die ganze Overwatch League war halt einfach nur eine Möglichkeit für reiche Leute, möglichst viel Geld in eine Sache zu stecken, die den meisten Leuten komplett am Arsch vorbeigeht, die auf jeden Fall scheitern wird, die schlecht durchdacht war und die sich negativ auf die Entwicklung des Spiels ausgewirkt hat, weil die Entwickler dann Kram für die Overwatch League erschaffen mussten und keinen Kram für das eigentliche Spiel machen konnten.
Ja, du musst ja darum herum balancen. Ne? Für etwas, das niemanden interessiert, machst du möglichst viel Balancing. Das ist nicht gut.
Ja, und dann habt ihr gehört, warum Jeff Kaplan Blizzard verlassen hat, was der wahre Grund war?
McCree hat ihn sexuell belästigt, keine Ahnung.
Nee, der Grund war, dass er wurde in das Büro von einem Vorgesetzten zitiert und er meinte, und der Vorgesetzte meinte, die Overwatch League, also Overwatch muss mit der Overwatch League und allem drum und dran in dem Jahr so und so viel Geld machen. Und im nächsten Jahr muss es so und so viel Geld machen. Und dann muss es so und so viel Geld machen. Und wenn es diese Ziele nicht erreicht, wird Activision 1000 Leute bei Blizzard entlassen. Und das ist dann Jeff Kaplans Schuld.
Ja, Stakeholder-Management und harte KPI-Ziele.
Wow.
Das ist leider so. Ne? Also jeder, der schon mal corporate gearbeitet hat, wir werden das alle kennen. Das sind ganz normale Calls. Da gehst du da so rein. Ich sag jetzt mal nicht, dass was mir schon mal passiert ist, aber ne, Leuten, die ich halt kenne. Du gehst da rein und dann wird dir da relativ auf Gangsterweise gesagt, du musst jetzt dafür sorgen, dass das passiert. Wie das passiert, ist jetzt egal. Die über mir haben entschieden, das muss passieren. Ich gebe den Druck jetzt an dich weiter.
Ja, nachdem was Kaplan sagt, ist das halt nicht so die Blizzard-Methode gewesen. Nee. Und das war halt ein Typ von Activision. Und das war dann halt der Moment, wo er gesagt hat, okay, ich bin raus.
Nachvollziehbarerweise, wie ich finde.
Ja, du willst nicht die Schuld daran tragen, dass 1000 Leute ihren Job verlieren.
Ja, zumal du, wenn du in so einem Call drinne bist, der schon mit solchen Stakes anfängt mit, du musst, keine Ahnung, sagen wir mal, die haben in dem Jahr $10 gemacht im Jahr vorher und jetzt soll er im nächsten Jahr garantieren, dass es $30 werden. Aber der Aufwand für Gelder, die man ausgibt, also die Kosten, sind gleichbleibend, dann sitzt du da ja schon und weißt ja, was möchtest du jetzt von mir? Möchtest du Magie? Effektiv hat ihm ja wahrscheinlich der Vorgesetzte gesagt, ich feuere 1000 Leute am Ende des Jahres. Und du wirst die Schuld dafür kriegen.
Ja, im Prinzip ist es nichts anderes als, ja, die Leute, die Aktien haben, die Shareholder, die wollen so und so viel Geld daraus ziehen. Und dafür musst du das Geld machen. Und wenn du das Geld nicht machst, dann holen wir uns das über einen anderen Weg, nämlich indem wir Mitarbeiter rausschmeißen. Ja. Und das ist halt nichts irgendwie, wo richtige Gamer oder Leute, die deine gewisse Naivität haben und sagen, wir machen Games für die Spieler, die das irgendwie mittragen wollen, so eine Politik. Das ist halt nicht mehr nichts, wofür Blizzard mal bekannt wurde oder was mal Blizzards Idealen entsprach. Von daher kann ich das total nachvollziehen, dass man sagt, leck mich am Arsch.
Auf jeden Fall. Also das ganze Interview ist sehr interessant. Er spricht auch viel über WoW-Entwicklung und gibt ein paar neue Details raus. Sowas wie, dass der Split in Horde und Allianz irgendwie erst 3 Monate vor der Beta oder so entschieden wurde und all den Blödsinn. Es ist sehr interessant, was er dazu sagen hat, jetzt wo er frei reden darf.
Wie der Split. Das heißt, vorher sollte das eine Fraktion sein oder wie?
Vorher war es wohl, ich weiß nicht, ob, also gar keine Aufteilung in Fraktionen, einfach nur Leute spielen und sind halt frei unterwegs zu tun, was sie wollen in ihren Gruppen.
Aha.
Also ich weiß, ich habe 2004 habe ich so eine Server-Test-Variante, die gab es dann halt auf so gängigen Seiten. Da hat mein Freund Kalle, weil ich noch kein DSL hatte der die runtergeladen und da haben wir ein ganzes Wochenende damit verbracht, einfach in WoW rumzulaufen. Und dann konntest du dich halt so ein bisschen bewegen und die Comments musstest du so ein bisschen alleine herausfinden. Aber da gab es schon einen Login-Screen bei der Charaktererstellung mit zwei Fraktionen. Das weiß ich noch ganz genau. Und dass ich bei dieser Scheiß-Version immer nur Zwerge erstellen konnte, weil alles andere bei mir nicht ging.
Oh.
Super Einschränkung.
Super Einschränkung. Ja, waren jetzt auch nicht das Geilste. Aber da sind wir halt irgendwie das ganze Wochenende nur rumgelaufen und haben Pizza gegessen und uns halt WoW angeguckt, soweit wie es ging.
Die Welt, ja.
Ja, genau. Wir konnten aber nicht so viel sehen. Also ich weiß, dass wir in Dunmorow gespawnt sind und wir haben es geschafft, ich glaube, bis Richtung Stormwind, so in dem Dreh. Also weit sind wir nicht gekommen. Unsere Rechner waren aber auch komplette Krücken und so und es hatte gefühlt 6 FPS und bla 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 bla.
Kann sein,
Also
das ging mit
was?
den 3 Monaten da irre. Ist auf jeden Fall sehr
Ja.
interessant. Wer sich für sowas interessiert, sollte das mal recherchieren und das Interview mit Jeff Kaplan lesen.
Okay, wie ist der Stand in Hearthstone, mein Lieber? Ich habe vorhin mal reingeguckt, weil ich gedacht habe, vielleicht kriege ich mal wieder ein Deck geschenkt. Keine Ahnung, habe zwei Addons oder so nicht mehr gespielt. Alle meine Decks kann ich nicht mehr spielen. Das heißt, ich bin jetzt quasi komplett mittellos in dem Game und
Du hast zwei komplette Erweiterungen geschenkt bekommen. Was willst du von mir?
wie geschenkt bekommen.
Also aktuell, vor 2 Wochen wurde Cataclysm veröffentlicht, die
Released,
Erweiterung.
genau. Ja.
Und mit dem Release davon hat Blizzard gesagt, Leute brauchen thematisch passende Karten. Also ich komplett Emerald Dreamset und das komplette, frag mich nicht, was das zweite ist, auf jeden Fall zwei komplette Erweiterungen sind alle Karten daraus aktuell kostenlos verfügbar.
Okay.
Die
Oh.
haben, wenn du in die Sammlung guckst, ist da so eine kleine Stundenlast dran, das sagt, okay, solange Cataclysm die aktuelle Erweiterung ist, können diese Karten alle umsonst benutzen.
Ah, wusste ich nicht. Spannend. Okay.
Ja, ansonsten Cataclysm, funny Erweiterung, hat die Kolosse zurückgebracht, die man aus der Vergangenheit kennt. Hat Deathwing als neuen Helden, der so ein bisschen wie Chitun funktioniert, den du aufwerten kannst, wenn der deinem Deck ist. Ansonsten ist halt Hearthstone, bisschen Power Creep. Ich habe es ein paar Wochen jetzt gespielt und jetzt wieder in der Phase, wo ich sage, ich muss nicht unbedingt jeden Tag weiter spielen, aber so gelegentlich mal ist ganz lustig.
Okay.
Spielst du das echt noch die ganze Zeit? Also ich meine, ich habe das ja verstanden, dass du ein riesiger WoW-Fan bist, ne? Und du spielst ja bestimmt, ich sag mal, 10 Stunden in der Woche Minimum WoW, oder?
Pro Tag.
Tag, nee, also.
Also, ich habe am Mittwoch war ich um 8 Uhr wach, habe ein bisschen Weekly-Kram gemacht, dann kam um 11 Uhr die Crew zusammen, wie
Die
wir
Crew.
abgemacht hatten, eher in Plusgruppe halt.
Geil.
Dann hat es eine Stunde gedauert, bis Tero bereit war zu tanken. Und um 12 sind wir dann los und das zog sich dann bis zum Abend. Also an dem Tag habe ich bestimmt 12 Stunden WoW gespielt.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich beneide dich total darum, dass du eine feste Fünfergruppe hast, mit der du noch zocken kannst und die Zeit dafür.
Kann ich nicht
Boah.
sagen, dass es eine feste Gruppe ist, weil es ist oft so, jemand geht essen und dann kommt jemand anders rein. Aber man hat halt eine Gilde mit einem ganzen Haufen von Suchtis.
Das ist eine Gruppe, das ist eine feste Gruppe, meiner Ansicht nach.
So rotiert so ein bisschen und ich bin mehr so der Rotierende, weil ich spiele auch nicht so viel. Also ich nehme den Anfang der Season immer aktiv mit, aber dann gegen Ende hin, so die letzten 2 Monate, sage ich, ich habe keine Lust mehr, mich einzuloggen. Ich zahle jetzt nicht dafür, dass ich für ein Spiel, was ich eh nicht spiele. Aber so am Anfang der Season, ich habe immer sehr viel Spaß dran.
Ja, darum geht es ja auch letzten Endes. Was motiviert denn dich da drin, dass du WoW dann immer noch so ganz aktiv spielst? Ich meine, wir alle drei haben ja überall die Jahre zehntausende Stunden in WoW verbracht, ne? Ich wette, ich habe mehr WoW gespielt, als ich jemals für die Schule gelernt habe. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ohne jede Frage. Aber für mich ist WoW seit. Ich bin ja wirklich so ein alter Sack, fühle ich mich dann immer. Für mich ist ja quasi nur Classic ist für mich WoW und dann mit Abstrichen TBC und alles darüber hinaus habe ich nie wieder richtig gespielt. Immer nur mal so ein bisschen und dann ist auch gut. Aber du ziehst das ja jetzt echt durch, ne, Atze, so seit 20 Jahren. Also du ballerst und ballerst, hast du irgendwie 300.000 Achievement-Punkte. Also, was motiviert denn dich da dran so? Vor allen Dingen hast du auch jeden einzelnen Designwechsel mitgemacht, ne? Oder was machst du hauptsächlich in WoW? Das würde mich mal interessieren.
Also erstmal, es gibt Leute, die spielen deutlich mehr.
Ja,
Also
natürlich,
jeder ist
ne?
auch ein Erfolgspunkt, habe ich nicht die meisten.
Du hast aber
Ich habe
mehr
auch
als ich.
vermutlich. Ich habe auch gewisse Seasons ignoriert oder ausgelassen. Ich habe Shadowlands habe ich kaum gespielt, weil das Addon nicht sonderlich gut war. Was mich motiviert ist, ich mag WoW zu spielen. Ich mag Items zu farmen, durch den Plus zu rennen. Und zu raiden, solange es mir Spaß macht, halt bis zu einem bestimmten Punkt. Ich bin jetzt nicht so die Person, die sagt, ich muss Mythic rennen, ich muss nicht gegen eine Wand rennen und so oft sterben, bis es nach 100 Versuchen verklappt. Aber halt so dieses, ich renne durch Normal und durch Hero durch und hab mein Hero Clear für die Season, hab meine M-Plus-Wertung, macht mir halt Spaß. Motiviert werde ich halt hauptsächlich, weil ich weiß, okay, ich hab Leute, die da mitspielen.
Spielst aber auch schon viele Jahre mit Tiro und den allen, ne?
Ja, wobei halt auch die Gruppe immer so ein bisschen durchrotiert.
Ja, aber ne, so der Kern, sage ich mal, oder beziehungsweise, dass du dieselben Gesichter öfter wieder siehst. Das ist schon geil.
Ja, ist halt, wenn man Leute hat, mit denen man spielen kann, macht alles im Grunde mehr Spaß. Und wenn die Leute dann sagen, okay, wir stehen um 8 Uhr auf und spielen bis 8 Uhr abends,
Oh, das ist geil.
dann willst du halt auch nicht die Person sein, die sagt, okay, ich mach nicht mit. Da ist dann
Das
halt so ein
letzte
bisschen, da ist ein bisschen der Gruppendruck.
Mal, dass ich sowas gemacht habe, war mit Steve Maris und so, als Vessel of Hatred rauskam. Da haben wir uns auch irgendwie alle dann morgens um 8 waren irgendwie wieder alle online und haben wir weitergespielt.
Ich war noch nie um 8 Uhr auf freiwillig online.
Doch, bei Vessel of Hatred haben wir das
Nee.
dann mit. Wir haben doch da schon irgendwie nachmittags angefangen. Nach dem Release, also bei Vessel of Hatred, das Addon ging ja relativ zügig. Ne? Wie lange haben wir gespielt? 5 Tage oder so habe ich gespielt, ne? 4 oder 5 Tage und dann hatte ich irgendwie Max-Gear und wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Und da war doch dann auch Edo dabei und da haben wir dann irgendwie, also für meine Verhältnisse habe ich da sehr viel gespielt mit dir und den anderen.
Ja, das stimmt, aber niemals von 8 Uhr morgens an. Wenn ich frei habe, stehe ich nie um
Dann
8 Uhr morgens auf.
lass es
Nicht.
11 Uhr oder was gewesen sein. Das war auf jeden Fall früh, weil ich muss ja früh anfangen, so. Ich habe ja keine Wahl mit dem Aufstehen.
Aber nicht mit mir war das dann.
Vielleicht war es auch
Ist
nur
ja
mit
auch
Edo.
völlig scheißegal.
Ja, ist wirklich egal.
Ja, haben wir noch irgendwas zu Blizzard zu sagen? Das Diablo-Addon kommt, was ist das? Ende April? Sehe ich das richtig? 24. oder so?
Irgendwie sowas.
Ja, Ende April.
Ja. Okay, freue ich mich drauf. Bin auch gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Ob wir endlich mal in einem Diablo-Spiel auch Diablo zu Gesicht bekommen, beziehungsweise wie es weitergeht, wenn man Mephisto getötet hat. Und ich
Ich will
würde
ehrlich
sagen,
sein, Mephisto
ja?
ist ein deutlich besserer Bösewicht als Diablo.
Why?
Weil Mephisto tatsächlich in die Story, die erzählt wird, involviert ist. Der ist nicht einfach nur ein großer roter Dämon, der am Ende von einem Dungeon steht und nichts tut. Der
Na,
begleitet
vielleicht.
ein gesamt Diablo 4 Story durch.
Ja, okay, stimmt. Nur warum, frage ich mich. Dann sollen sie das Spiel bitte Mephisto nennen. Das ist
Das
ja
hat
nochmal
auch ein
Diablo.
bisschen. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass dadurch, dass Mephisto halt viel schemt, kannst du das aktiver betreiben und den öfter in der Story involvieren, ohne dass ein Power Creep einsetzt und du den direkt, ne, schlachten musst. So. Der Lord of Terror kommt halt dann so als das ultimative Finale, wenn dein Charakter quasi auch am stärksten ist und beendet dann die Story Progression im vertikalen und horizontalen Bereich. Also es ist einfach vorbei. Während Mephisto kann halt die ganze Zeit so kleine Nadelstiche setzen, dass du den immer wieder siehst.
Ja gut, das hat sich ja mit dem Addon jetzt erledigt, weil das Addon heißt wie er, das heißt, er wird der Endboss sein.
Ja, würde ich von ausgehen.
Ja, dann hat sich das mit Mephisto erledigt.
Zumindest mal wieder für den Moment, ne?
Man darf gespannt sein, es wird ja garantiert wieder Cliffhanger geben, in welche Richtung der geht. Oder man sagt, wie du irgendwie, ja, wenn wir Diablo bringen, ist das Ding vorbei, dann können wir nichts mehr machen. Das heißt, wir gehen jetzt irgendwie die großen Übel nacheinander ab.
Ich glaube, das Offensichtlichste, wie du das noch hochskalieren könntest, ne? Die ganzen Übel sind ja alle so Bruchstücke aus Tiamat oder wie dieser super Weltalldrache hieß, dieses böse Ding. Ich glaube, Tiamat oder Tiamant. Und in Diablo 3 ist es ja so, dass quasi mit der Hilfe von, wie hieß die Hexe nochmal?
Biblocksberg.
Ja, Bibi Blocksberg. Adria, genau. Dass quasi Diablo sich dann alle einverleibt, also alle Teile von Tiamat mit den sieben Übeln, also den vier kleinen und den drei großen, ihr frisst die ja im Prinzip, beziehungsweise die Lizenz und wird dann das Prime Evil. Wir könnten das ja noch einen höher skalieren, indem dann quasi das ganze Universum at stake ist und aus irgendeinem Grund kommt dieser Kackdrache wieder. Das würde auch so ein bisschen in so ein Blizzard-eskes Fanservice-Ding und wir müssen das immer noch höher und weiter skalieren halt reinpassen. Und du müsstest nichts retconnen vom Prinzip her, weil du könntest dann sagen, ja, aber den gab's. Den könnt ihr drüber lesen in drei Büchern.
Okay.
Na, also das könnte ich mir vorstellen.
Also der so heißt, dünn. Der heißt Taphamet, Tiamat,
Taphamet.
Ist das 10D.
Ja, oder so, ne? Ich konnte mich nicht mehr dran erinnern.
Ich auch nicht, ich musste gerade echt nachgucken, wie der hieß, weil ich wusste, Tiamat ist es nicht.
Ja, gut für dich. Also ich komme nicht. Aber glaubst du auch, ne? Also das ist so ein offensichtliches Endbösewicht-Ding, das passieren könnte.
Ich glaube, das wäre so ein Jump-the-Shark-Moment, weil der erscheint mir so, das ist kosmische Böse. Das wirkt ein bisschen zu groß für einen Diablo-Helden zu besiegen.
Wenn du davon ausgehst, Prime Evil ist schon Jump the Shark, das war schon richtig beschissen. Es war wirklich schon, es war mega kacke. Vor allen Dingen, weil mit Diablo 2 technisch gesehen und logisch ja die Story in Diablo beendet war. Da gab es gar keinen Room mehr für gar nichts. Es war durch. Worldstone severed, Nephilim free, das war's. Prime Evils, alle weg, bis in alle Ewigkeit. In allen Dimensionen besiegt. Und dann wird sich da halt irgendwas ausgedacht, dass in Wirklichkeit, das müssen wir jetzt ganz kurz retconnen, dass Diablo hat schon in Diablo 2 vorgeplant für Diablo 3 und deswegen hat er Adria gebumst, damit er dann so ein Rescue-Vessel hat. Das ist schon richtig Jump the Shark. Also Diablo 3-Story ist wirklich beschissen. Mega beschissen.
Von der Story her meinst du jetzt aber?
Ja, von der Story. Vom Gameplay finde ich es auch beschissen, aber von der Story her ist schon nochmal eine ganze Ecke beschissen. Ne?
Ich muss sagen, dass rutsch mal zurück zu Diablo 4, dass ich das letzte Add-on storytechnisch sehr, sehr mau fand. Und ich habe das Gefühl, dass der ganze Inhalt von dem letzten Add-on jetzt auch irgendwie in ein paar Minuten abgehakt wird, weil es ja im Prinzip in eine ganz andere Richtung geht. Weil man denkt ja, okay, Alter, der Mega-Cliffhanger, er hat den Mega-Paladin übernommen, irgendwie, dessen Name mir gerade jetzt schon wieder nicht einfällt. Ja. Danke. Und der ist jetzt irgendwie. Den wird er jetzt abusen in irgendeiner Weise, aber aus dem Trailer geht ja so ein bisschen hervor, dass der nicht mal den Teaser zu Diablo 4 oder den Trailer zu Diablo 4 überlebt, weil dieser random Paladin ihn halt wegbügelt und dann kommt Mephisto da raus. Von daher, ich bin sehr gespannt, worum das inhaltlich geht. Ich meine, dass die Tussi wieder vorkommt, brauchen wir nicht drüber sprechen. Nein, mit ihrer Reise da. Und ja, deshalb freue ich mich auch drauf. Also nicht nur um den Warlock zu spielen, sondern auch um. Mal gucken, ob die storytechnisch mehr bringen als in Vessel of Hatred, weil das war schon sehr dünn, ne?
Das war halt so ewig. Also, es war ein kurzes Add-on gefühlt, ne? Aber das war halt, du läufst der Alten hinterher und die kriegt ständig ins Gesicht. das hat sich für mich, also ich fand das einfach nicht schön. Immer ständig hast du halt eine Frau gehört, die gequält wurde. Ich konnte darauf nicht so. Das war nicht meins.
Du bist eher so in der passiven Rolle, sagst du. Du bist mehr der Masochist oder der Sadist dann in diesem Fall, oder was?
Ja, also das hat mir halt keinen Spaß gemacht. Du läufst halt die ganze Zeit hinterher, nichts passiert. Dann denkst du ganz am Anfang, wird geteased, ja, was ist denn eigentlich mit dieser, mit der Church von, wie ist er nochmal, der Erzengel? Oder ist ja kein Erzengel, der Papa der Nephilim, wie hieß denn der nochmal?
Inarius?
Inarius, genau. Inarius Church löst sich ja auf. Wer nimmt dann die Zügel? Dann kommt, keine Ahnung, wie der Typ ist. Irgend so ein Typ mit so einem Mega-Vollhelm, der voll der religiöse Fanatiker ist. Dann denkst du dir, okay, das ist die Richtung, in die die Story geht. Nö, der sticht dich ab. Da treibst du irgendwie 50 Minuten auf dem Fluss rum. 3,5 Stunden später triffst du den. Natzt den kurz um. Vollkommen egal. Keine Ahnung, was danach passiert. Scheißegal. Nyrell geht immer weiter. Ständig wird dir gesagt, wird nimm Hilfe an. Nein, nehme ich nicht. Nimm Hilfe an. Nein, nehme ich nicht. Oh, er ist frei. Addon vorbei. Ich so, ja. Okay, cool. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich die ganze Zeit dieser lilanen Suppe hinterhergelaufen bin. Mega toll. Und auch der Betrayal von dem einen Typen, dem Opa da, der dir den Spiritborn vorstellt. Who could have seen it coming? Everyone. Ne, also, boah. Ich fand's sehr, sehr, sehr schlecht in der Hinsicht. Ne? Davon ab habe ich ja trotzdem gekauft. Davon ab habe ich mir Berserk-Skins gekauft, weil da bin ich auch ein heuchlerisches Arschloch. Ich liebe immer noch Diablo. Man hat immer noch Spaß daran, wenn man 20 Minuten mal so schnetzelt und hast du nicht gesehen. Aber es ist halt. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was Blizzard machen müsste, damit ich damit glücklich bin. Aber wir reden immer so viel über Diablo, Steve. Lass woanders hin.
Ja, wollte ich gerade auch sagen. Ich wollte nur deinen Flow nicht unterbrechen, dann heißt es am Ende wieder
Ja.
in den Comments, ich hätte das Thema abgewürgt.
Ich hab's abgewürgt.
Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Ich habe eine Frage an Azurios, weil ich weiß, dass er in diesem Bereich sehr aktiv ist. Und zwar wollte ich mal über One Piece reden.
Yes. Und wer reden wir über One Piece?
Ich habe die Serie sehr, sehr gemocht. Die erste Staffel fand ich gut. Das Einzige, was mich stört, ist diese übertriebenen Outfits, die wirklich versucht werden, aus der Anime-Serie so real nachzuempfinden. Das wirkt in real immer ein bisschen albern, so, weißt du?
Ich weiß, was du meinst, ja.
Du weißt, was ich meine, sehr gut. Es ist so, dass ich auf Social Media, weil ich mich dafür interessiere und zum Beispiel TikTok das sehr schnell rausgekriegt hat, jetzt neuerdings sehr viel aus dem Anime zu sehen bekomme, immer Ausschnitte. Und auf der einen Seite finde ich das sehr interessant. Auf der anderen Seite ist das halt im Vergleich zur Netflix-Serie, finde ich das, was ich da sehe, so albern, so übertrieben überzeichnet.
Ist halt schonen.
Ja, whatever. Aber ich bin ganz interessiert an diesem ganzen Universum, eben getriggert durch die Serie. Ich habe auch gesehen, dass viele Fans rumgejammert haben, wie scheiße die Serie ist und warum man den Charakter schon sieht. Und das könnte ja nicht sein, wie üblich. Heulen die Core-Fans bei sowas rum. Ich glaube, du kannst es denen auch sowieso nie recht machen. Aber ich als jemand, der da noch nie was zu tun hatte mit, fand halt die Netflix-Serie echt gut. Ich gehe da ja auch komplett unvoreingenommen rein. Und ja, würde gerne einfach mal wissen, wie du, also ich glaube, du hast auf meinem Blog geschrieben, dass du mit der zweiten Staffel sehr zufriedener bist als mit der ersten, als jemand, der auch die Animes geguckt hat. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen irgendwie über die Unterschiede, wie man es schafft, 1000 Folgen zu füllen. Was für mich unbegreifbar ist oder unbegreiflich ist. Erzähl mal ein bisschen über deinen One Piece Hintergrund.
Ich habe im Grunde alle Anime-Folgen gesehen, wobei ich das Manga aktiver lese. Also ich lese das Manga jede Woche.
Yeah, mach ich auch. Geil, Azurius. Können wir
Ja.
gleich noch reden.
An Anime schaue ich für gewöhnlich immer, wenn ein Arc komplett ist, schaue ich den Arc durch. Weil ich bin alt, ich habe keine Lust mehr, Animes wöchentlich zu gucken. Für die 15 Minuten an Content setze ich mich nicht hin.
Sind sie so
Aber
kurz, die
ja,
Folgen?
alles konsumiert bisher, was es gibt. Schau es wöchentlich, sehr zufrieden damit. Was Live-Action auf Netflix betrifft. Ich würde, ja, meine Meinung ist, Staffel 2 ist besser als Staffel 1. Sowohl was allgemeine Qualität als Serie betrifft, als auch was Adaption vom Manga slash Anime betrifft. In beiden eine eindeutige Verbesserung.
Wie muss man sich das
Was?
vorstellen? Als jemand, der, sorry, dass ich jetzt schon wieder dir reingrätsche, aber als jemand, der gar keine Ahnung davon hat. Du sagst, die Folgen gehen nur 15 Minuten. Du sagst, du liest jede Woche das Comic. Wie läuft das ab? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Also, wenn ich sage, also Standard-Anime-Folge ist halt so 22 bis 23 Minuten. Da hast du aber Intro und Outro, plus du hast viele
Recaps.
Rückblenden und so weiter und Recaps. Das heißt, du kriegst maximal 15 Minuten an Content, wenn du auch noch so 10 streichst, die Filler sind und sowas.
Okay.
Und ist halt, und beim Manga ist halt der reine Content, da gibt es keinen Filler, alles, was im Manga steht, ist relevant. Und ja, es ist halt eine fortlaufende Story, die einfach so lange läuft. Jedes Kapitel, was rauskommt, setzt die Story fort, bis halt ein Arc abgeschlossen ist. Und dann fängt der nächste Arc an in der Handlung und es geht weiter.
Okay.
Wenn du One Piece mal wirklich gucken willst, Steve, also entweder du kannst hier, es gibt so eine curated Liste, One Pace, dann wird quasi ein Drittel des Contents rausgeschnitten, alles was Filler ist oder was halt einfach nur Recap-Shit ist. Und alternativ wird jetzt gerade, ich meine auch in Zusammenarbeit mit Netflix, das neue One Piece gemacht. Also mit neuer Animation und die Folgen werden drastisch gekürzt. Dann hast du quasi so
Nur
eine
das,
der
was relevant
berühmten.
ist.
Genau, dann hast du zum Beispiel eine der längsten, ich sag mal, Staffeln, also in Animes sind es halt Arcs, ne? Eine der längsten Staffeln ist Dressrosa. Ich glaube, das ging. Wie lange ging Dressrosa für uns, Azurius, wenn du es wöchentlich geguckt hast, 4 Jahre oder so?
Ich
Mit
meine,
160 Folgen oder sowas?
das trifft es ganz gut. Es waren nicht so viele Jahre, aber es sind schon über 100 Folgen, glaube ich, die den Ärger ausmachen.
Genau, und die kamen, glaube ich, Dressrosa runtergecuttet auf 60 Folgen oder 30 Folgen oder sowas. Und das nimmt dann halt diesen ganzen Fluff raus. Weil der Manga entwickelt sich halt wesentlich schneller. Und Manga und Anime haben natürlich auch noch so ein anderes Problem, dass beim Manga, wenn du so eine Page siehst, wo, keine Ahnung, wer eine Faust in die Fresse kriegt, dann ist das halt so paff, pum und dann ist das fertig. Während im Anime wird aus, du kriegst eine Faust in die Fresse, 1,5 Minuten gemacht. Da kommt dann eine Rückblende, wie man daran denkt, wie man das erste Mal eine Faust gemacht hat. Da sieht man aus 7 Engels, wie die Faust auf das Gesicht trifft mit 18 Explosionen und hast du nicht gesehen? Und das zieht das natürlich alles auch sehr in die Länge. Und wenn du
Dann
dich
hast du
ein.
noch 7-10, wo du siehst, wie Leute darauf reagieren, dass der Typ
Genau.
gerade die Faust ins Gesicht gekriegt hat.
Genau, und das hast du halt alles im Manga nicht. Das macht es halt wesentlich angenehmer. Und durch den Manga, also ganz ehrlich, durch so den One Piece Manga, da kannst du durchfliegen. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 1137 Chapter sind es, glaube ich, ne? Und ich würde sagen, für ein normales Chapter, wenn du jetzt nicht so weißt, dass du auf alles achten musst oder auf was man achten muss, wenn man so diese One Piece Theorien dann im Hinterkopf hat, dann fliegst du wahrscheinlich durch einen Manga in 5 Minuten, 6 Minuten pro Chapter. So in dem
Also es
Dreh.
sind 1178 Kapitel. Kapitel
So.
1178 ist heute rausgekommen. Ich habe es vorhin gelesen.
Ich hab's noch nicht gelesen, ich habe aber die Spoiler
Was heißt
gelesen.
denn rausgekommen? Was heißt das denn? Kriegt ihr dann einen Comic geschickt?
Nee, also
Nee.
sind gestern in Japan rausgekommen, im Weekly Shonen Jump, ne? Kommt das, glaube ich, noch?
Ja, genau. One Piece wird in Weekly Shonen Jump veröffentlicht in Japan.
Genau.
Jede Woche gibt es da ein Kapitel. Also nicht jede, nicht mehr.
Im Internet.
Der Autor braucht, nee, in dem
Nee.
realen Buch, was Leute in
Genau.
Japan im Laden kaufen.
Ah, okay. Das war
Und
jetzt
dann
das,
da
was ich fassen wollte.
genau, und dann dauert das so manchmal 6 Stunden, manchmal auch mal 3 Tage, bis eine gute Translation online ist und dann kannst du das halt lesen.
Ja, der offizie die, es wird auch offiziell online veröffentlicht. Die geht immer Sonntagabend. Sonntagabend kommt offiziell das Kapitel raus, aber Fan-Translation gibt es halt immer schon ein paar Tage vorher.
Genau.
Okay.
Das Geile ist halt an One Piece, ist, wenn dich sowas interessiert, Steve. Ne? Also nebst der Tatsache, dass wahrscheinlich bei Zuhörern ist es so wie mich. Ich habe One Piece kennengelernt, weil es auf RTL lief und ich war, ich glaube, 15, als es rauskam. Das war 2001 oder so, als es auf RTL lief. Auf RTL 2. Und dann guckst du das halt so und dann wächst du so ein bisschen damit auf. Und dann, je älter du wirst, oder also der Zeichner selbst, beziehungsweise der Mangaka, der wird ja auch älter. Und One Piece hat so unheimlich viele WTF-Momente, weil Sachen zurückkommen oder Foreshadowing hatten, von denen du das noch gar nicht realisiert hast. Und das macht das so unheimlich geil. Auch die Geduld, die Oda dann halt teilweise hat. Also es ist jetzt kein Major-Spoiler, weil es jetzt schon seit einem Jahr im Anime ist. Aber wir hatten zum Beispiel, ich glaube, Bartholomew Kuma kam im Manga, keine Ahnung, 2000 raus oder so, oder 2001. Und wir haben jetzt irgendwie über 20 Jahre darauf gewartet, wer Bartholomew Kuma ist. Und dann kriegst du eine der saddesten Background-Stories in Fiction ever. Und also die Geduld, ne? Und dass der nie was spoilert und dass nichts rauskommt aus seinem Kopf. Beziehungsweise sein Chief Editor, der darf ja das Ende wissen und so ein Kram. Das
Also
macht es halt.
ich hab den Ruf, dass ich nicht viele Emotionen fühle, nicht? Aber als ich das Kuma Flashback gelesen habe,
Hast auch geweint, oder?
ja, das ist
Ja, es ist.
Schlimm.
Wenn Kumas Vater dann so zu ihm runterguckt und meint so, yo, ich habe gute Nachrichten, deine Mutter ist gestorben, die ist jetzt in einem besseren Platz und du weißt, dass das auf der einen Seite stimmt, auf der anderen Seite ist das so schlimm. Ey, what the fuck? Und dann diese Genugtuung, wenn Kuma quer um die Welt reist, um fucking Saturn in die Fresse zu hauen. Oh, das ist einer der most satisfying Punches, die ich je gesehen habe. Ich werde nur glücklicher sein, wenn Guts Griffith teilt. Das ist das Einzige, was das für mich toppen kann. Da geht ja.
Und oh. Jetzt weiß Steve, wie ich mich fühle, wenn er über Fußball redet.
Ja, total. Ja. Ja,
ja. Es lohnt sich einfach, Steve. Also wenn du zum Beispiel mal sagen würdest, du möchtest mit Leo irgendwann mit One Piece anfangen, ne? Kann ja sein. Dann würde ich wahrscheinlich irgendwie nur so maximal ein oder zwei Folgen pro Woche gucken. Und so wie die Serie reift, kann er dann halt hinterherziehen. So ein bisschen wie wenn du den an Harry Potter heranführen willst. Da hatte ich mal von einer befreundeten Mutter den Rat bekommen. Also ihre Kinder dürften anfangen, Harry Potter zu sehen mit ungefähr, ich glaube, 8 oder 9 Jahren den ersten Teil. Und dann gibt's jedes Jahr einen Teil drauf. Und dann bist du quasi mental so ready, dass du mit den Deathly Hollows halt klarkommst, wenn du dann 14, 15 bist oder was auch immer.
Ich finde den ersten Harry Potter Teil ziemlich gruselig. Ich glaube, das ist noch nichts für Leo. Der ist auch ab 12 erst. Also.
Der ist ab 12?
Ja.
Ja, also da gibt's ein paar Szenen drin, die teilweise leicht dunkel sind, so mit dem Einhorn-Szene im Wald und so weiter. Ich kann verstehen, dass ich das keinem kleinen Kind zeigen würde. Aber vielleicht zum 10-Jährigen oder so, es endet halt gut. Nicht? Solange es gut endet, ist es okay, meiner Meinung nach. Aber ich würde auch sagen, gib dem Kind das Buch, zeig ihm nicht die Filme. Die Filme ja. Haben nur 50%.
Ich sehe gerade, dass der FSK 6 ist, der erste, aber ja. Hier steht gleich der Zusatz drin, optimal für Kinder ab 8 geeignet. Ich finde den ersten gruselig und ich kann meinen Sohn ganz gut einschätzen, das ist noch nichts für ihn.
Ja, natürlich, ne, also, das musst du natürlich am besten wissen. Also, ich glaube, so wie ich meine Große kenne, die wird den gucken und sagen, ist geil, wird dabei Chips essen oder so.
Ja, also, ich warte noch ein paar Jährchen, also, ja, keine Ahnung, 8 bis 10 oder so, vielleicht in dem Bereich.
Aber vielleicht willst du irgendwann doch mal in das Kulturphänomen, das One Piece ist, einsteigen, weil es wirklich gut ist.
Also, ich mal gucken. Ich habe jetzt die zweite Staffel der Serie geguckt und das hat mich so ein bisschen neugierig gemacht.
Also zu der Staffel zurück. Es gibt tatsächlich Leute, die ärgern sich drüber, dass die Staffel halt ein bisschen was an Kram vorwegnimmt. Finde ich vollkommen okay, weil die Chance ist sehr hoch, dass Netflix niemals die späteren Arcs umsetzen wird.
Ja, wie denn, ne?
Also, nein, die endet in vielleicht 2, 3, 4 Staffeln an. Wenn sie Glück haben, kommen sie bis zum Zeitsprung. Also zur Hälfte ja. Von One Piece und dann endet's. Und selbst da zweifle ich dran. Deshalb ist es für mich okay, wenn die sagen, wir nehmen all diese Charaktere und Anspielungen aus der Zukunft rein, weil Leute, die das gucken, so wie Steve, die nichts damit zu tun haben, die geht das am Arsch vorbei. Die wissen nicht, wer das ist. Das ist kein Spoiler für sie. Und Leute, die es wissen, die haben eine nette Anspielung.
Ja, und wenn dir das nicht gefällt, dann guck's halt nicht. Und das, was dir gefällt, ist ja immer noch da. Das kannst ja weiterhin gucken.
Aber meint ihr wirklich, dass die eine Netflix-Serie anfangen und sagen, ja, okay, aber wir werden den Content irgendwie nur zur Hälfte verarbeiten?
Ja, also, ja. Einfach natürlich. Aus Kostengründen.
Aha. Die Schauspieler sind irgendwie Mitte 40, bis die überhaupt das erreicht haben. Dann hast du da irgendwann, keine Ahnung, Charaktere mit schlechten Knien.
Ne, das Problem ist, die Schauspieler, die haben jetzt Verträge. Und wenn One Piece auf Netflix erfolgreich ist, wollen die, wenn die Verträge auslaufen, mehr Geld. Weil es ist ein Erfolgsformat. Und dann steht Netflix vor der Frage, wollen wir diesen Schauspielern mehr Geld geben? Wie lange machen die das? Und das wird dann vermutlich nur noch teurer für die. Und irgendwann
aber deckt ist das halt die genau, Kosten es ist doch bei Netflix sowieso so, dass die in den Verträgen, das liest man immer wieder, dass jede Staffel teurer wird. Also die Schauspieler kriegen jede Staffel mehr Geld. Ja, genau. Ja.
Deshalb irgendwann deckt sich das nicht mehr. Und die plus halt, die werden älter und weil das halt so eine gewaltige Story ist. Selbst wenn die jedes Jahr die Staffeln produzieren, wie es mit Staffel 2 und 3 war, wenn die es aneinander reihen. Irgendwann kaufst du den halt nicht mehr ab, dass das die Charaktere sind.
Ja, sag ich ja. Also jetzt sind sie in Alabasta angekommen, ne? Oder ist es? Es ist jetzt soweit, ne?
Ja, Staffel 3 ist der gesamte Alabaster-Arc.
Wann kommt die denn, die dritte?
Ha?
Wann kommt denn die dritte Staffel, fragt dich gerade Azurias.
Nächstes Jahr.
Also doch, okay. Ich dachte, weil du gerade gesagt hast, die wurden zusammen produziert.
Wenn sie auch. Deshalb kommt die nächstes Jahr, nicht übernächstes Jahr.
Okay.
Wenn Staffel 3 nur Alabasta ist, dann kannst du ja davon ausgehen, dass quasi jeder Main Arc dann eine eigene Staffel ist. Also zumindest die meisten größeren Arcs in One Piece sind so Insel-Arcs. Das ist vom Prinzip her immer so das gleiche
Aber
Strom.
kann
Und
man von
dann.
diesem ganzen Gewurst nicht einfach was weglassen,
Nein.
überspringen?
Nee,
Okay.
nicht so viel. Also.
Okay.
Leute, also nach dem Alabaster-Arc kommt der Skypiea-Arc,
Pflicht.
wo es in den Himmel geht. Viele Leute haben über Jahrzehnte gesagt, den kann man skippen, weil da passiert nichts. Dann hat Oda nach 25 Jahren gesagt, wisst ihr was? All der Kram, extrem relevant. All die Leute, die da
Ja.
erzählt wurde, ist echt. Gibt's
Ja,
alles.
have fun, ne? Moonpeople, echt. Enel, der mit der Noah nach oben geht, echt. Also beziehungsweise relevant, ne? Guess what, Nolan? Fucking wichtig, ne? Und es geht die ganze Zeit so weit. Du kannst die Sachen halt nicht weglassen.
Da gibt's eine Szene, wo Luffy um Feuer rumtanzt. Mit einem sonderbaren Tanz, den er sich ausdenkt. Die Szene wird 30 Jahre später extrem relevant, weil es ein Teaser ist für was 30 Jahre später passiert.
Ja, und auch was vor 900 Jahren so passiert ist. Das ist.
30 Jahre in Echtzeit, wo bemerkt.
Ja, genau. Also, ja, Entschuldigung, ja, ich weiß, was du
Ja,
meinst, aber.
20 Jahre oder was auch immer. Also, man kann bei One Piece. Im Anime kann man viel auslassen, weil es viel Filler beinhaltet, die man nicht braucht. Aber so die Manga, die grundlegende Story, kann man kürzen, aber du kannst nichts wirklich auslassen.
Du könntest wahrscheinlich ein ganz klein, vielleicht könnte man was auslassen, wenn man bestimmte Sachen halt nicht braucht, weil man das Ende ändert. Aber dann müssten die ja jetzt schon anfangen, die Story in One Piece auf Netflix zu ändern, mit der Hinsicht, dass die wissen, wie das eigentliche Ende ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, was nicht sein kann, weil das eigentliche Ende noch nicht
Genau.
geschrieben ist.
So
Und dann.
wie Game of Thrones. Und dann haben wir wieder so eine Staffel 8.
Oder so eine Harry Potter-Situation, wo wir Dobby
Genau.
weglassen, weil der nicht wichtig ist. Und dann stellt sich später raus, der ist extrem wichtig, weil er coole Dinge tut.
Ja.
Okay, ihr scheiß Nerds.
Das ist sehr, sehr schwierig.
Aber ist es wirklich schwer, jemandem zu sagen, fang mit One Piece an, weil. Selbst wenn du Filler weglässt, sind halt immer noch 1000 Anime-Episoden oder über 1000 Manga-Kapitel.
Ja, und die
Das.
Tonalität ändert sich auch, ne? Die ersten 120 Folgen sind whimsical. Da kommst du so langsam in Shit's Getting Serious. Dann wird es wieder so ein ganz kleines bisschen whimsical. Und dann kommt Darkness. Utter Darkness.
Ja, der Ton wechselt. Deshalb würde ich sagen, wer mit One Piece anfangen möchte, nachdem er Live-Action gesehen hat, vielleicht tatsächlich darauf warten, dass. Das Remake-Anime rauskommt.
Genau.
Das wäre ein guter Start. Ansonsten,
Wann
es
fängt,
gibt.
wann ist das denn geplant?
Keine Ahnung.
Ah,
Wurde noch nicht
okay.
gesagt.
Und das wird dann von Netflix als Anime. Sehe ich das
Ich meine,
richtig?
das ist Netflix,
Das
ne?
macht Netflix. Das wird
Ja.
für die produziert. Und es soll halt eine möglichst treue Adaption darstellen. Aber ein bisschen so zusammengestaucht, dass man nicht wieder auf 1000 Folgen kommt.
Genau.
Klingt gut. Vielleicht fange ich dann damit an, weil das andere erschlägt mich ja. Und du
Es
hast auch
gibt
den.
noch eine Option. Es gibt theoretisch Filme. Es gibt Recap-Filme, die die Story von Arcs zusammenfassen. Das ist ein 2-Stunden-Film, der dann irgendwie 100
Ganz
Kapitel oder
easy.
so zusammenfasst. Ja. Das ist auch eine Option. Es eilt ziemlich, ignoriert ziemlich viel und ist nicht die beste Zusammenfassung, aber es reicht so, um die Grundzüge mitzukriegen. Ist gut, um aufzuholen, wenn man sagt, ich würde gerne einsteigen.
Ich finde auch, One Piece lebt halt wirklich, wie gesagt, von diesen ganzen kleinen Details und diese, ah, das ist jetzt wichtig, Momente. Und wenn du das halt nicht so mitnimmst und da wird zu viel, dann macht es halt nicht so viel Spaß. Weil dann hast du irgendwie eine Geschichte von jemandem, der die ganze Zeit Leute verprügelt und das ist eher dann so eine Standardstory.
Oh,
Und
ich habe
jetzt.
eine Frage an Steve zu Staffel 2. Du hast die zweite Staffel, ich glaube, es ist in der ersten Folge. Man sieht Gold Roger im Knast und er redet mit Garp. Und Gold Roger enthüllt, dass er einen Sohn hat. Was
Ja.
glaubst du, wer der Sohn ist?
Keine Ahnung.
keine gute Antwort, weil ich habe viele Leute gehört online, die dann, die das nicht kennen und dann sagen, oh, ist auf jeden Fall Luffy, weil wir
Ja.
folgen Standard-Storytelling-Regeln und
Habe ich auch schon gedacht, aber mehr so gesponnen. Also ich finde nicht, dass es in irgendeiner Weise ersichtlich ist, dass es Ruffy ist.
weil das ist einer der Momente, der halt im Manga oder im Anime ab Folge 600, 700 erst relevant wird. Da wird das enthüllt. Gold Roger hat einen Sohn. Und das haben die halt vorgezogen. Es passt thematisch ganz gut, weil wenn Oda eine Schwäche hat in seinem Werk, dann ist er ist nicht gut darin, Kram früh zu etablieren. Er ist richtig gut darin, Kram zurückzubringen, aber nicht so gut darin, Kram früh genug zu etablieren, dass es relevant wird.
Auch noch Regeln für One Piece. Du kannst nur deinen linken Arm verlieren. Der rechte Arm ist heilig.
Ja, wobei das hat einen guten Grund. Das hat einen guten Grund.
Ja, und wenn eine Frau hübsch ist und die ist böse, dann kann die immer gerettet werden. Die wird immer wieder gut werden. Es ist absolut unmöglich, dass hübsche Frauen böse sein können. Das geht gar nicht.
Korrekt. Weißt du, warum Leute in One Piece nur den linken Arm verlieren dürfen?
Wegen
Weil sie sonst das
Consistency,
Schwert.
oder? Dass die, genau, weil ansonsten hat Oda Probleme und zeichnet aus Versehen mal wen mit dem rechten Arm, der fehlt.
Korrekt. Deshalb ist die Regel, immer der linke Arm ist weg, wenn es einen einarmigen
Ja.
Charakter gibt, der linke Arm.
Es muss der linke sein.
Das ist halt notwendig bei über 1000 Kapiteln, wo du
Ey,
wirklich was rausbringen musst.
wie viele 10.000 Charaktere, ne?
Ich habe auch gesehen, dass es ein Trading Card Game dafür gibt und dass es ähnlich wie bei Pokémon irgendwie geisteskrank gesammelt wird und dass die Karten auch relativ viel wert sind sogar, ne?
Ja, ein letzter Freund von mir hat Whitebeer Prime in Japan gezogen. Der hat sich gefreut, als hätte er einen Bitcoin gefunden.
Ich habe ein paar Starterdecks hier rumliegen, weil ich das mal angefangen habe, mit meinem Schwager zu spielen. Ist ganz lustig. Ist von denselben Leuten, die auch das Digimon Trading Card Game machen, ähnliche Regeln. Ganz lustig.
Okay. Gut, meine Lieben, ich würde sagen, wir sind durch für heute. Wir haben jetzt wieder fast 1,5 Stunden hier abgerissen. Beim Fußball steht es mittlerweile 3-3.
Das Schweizer Ding gerade, ne? Wahnsinn.
Was?
Das 3-3 von den Schweizern.
Ja, war ein
Hast du
schönes Ding. Hast du
das
das
Schönste?
3-2 von Würz gesehen?
Ja, klar.
Für auch ein schönes Ding.
Ja.
Aber ja, keine Ahnung. Das ist die Realität. Ich würde die Schweizer jetzt auch nicht zum Top-Favoritenkreis der WM sagen und an denen beißen wir uns hier gerade die Zähne aus. Das sagt sehr viel darüber aus. Ich habe es ja vorher gesagt, vielleicht fällt jetzt noch irgendwie ein Lucky-Tor, man kann es aber auch noch verlieren.
Klar.
Aber das Spiel sagt einfach sehr viel über die deutsche Mannschaft leider aus, auch wenn es ein Freundesspiel ist. Ich glaube, bei der WM werden andere Teams um die Titel mitspielen. Und ich glaube, das ist auch nicht mal irgendwie eine Expertenmeinung, sondern ich glaube, also im Sinne von, ich habe so viel Ahnung, dass ich das voraussage, weil ich so viel Ahnung vom Fußball habe, sondern das ist offensichtlich, dass wir damit nichts zu tun haben. Wie dem auch sei, ihr Lieben, wir sind durch fürs Herrenspielzimmer diese Woche, ihr Lieben. Nächste Woche kommt der US-Sascha, da könnt ihr euch drauf freuen. Euer Liebling, den ihr euch ja schon so lange zurückwünscht. Da werden wir wieder tolle Einsichten bekommen. Tor für Deutschland, 4-3. Wieder wird's. Da werden wir wieder Einsichten bekommen. Ich bin mal gespannt, was er so erzählt vom Blizzard, weil ja viele Freunde bei ihm, von ihm da gearbeitet haben, die jetzt alle raus sind. Alle irgendwie weg für KI in Anführungsstrichen. Ja, ich bin gespannt. Er hat ja mal so viele coole Insider-Sachen aus der Gamer-Entwicklungsszene. Das könnte also ganz interessant werden. In diesem Sinne, Atze, danke, dass du heute so kurzfristig zugesagt hast. Danke für deine
Dankeschön.
Expertise. Mit deiner Expertise und wir sehen uns, ihr Lieben, nächste Woche in alter Frische mit Sascha. Macht's gut. Ciao, ciao.
Macht's gut.
Bye bye.